Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis zum Schluss. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 28. Paulus schreibt dort: Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Bei den Juden gibt es weltweit einen sehr, sehr schönen Brauch, dass bei jeder Mahlzeit ein Stuhl am Tisch frei bleibt. Der entsprechende Platz dann auf diesem Tisch wird gedeckt. Da stehen wie bei allen anderen, die am Tisch sitzen, bei allen Familienangehörigen oder bei allen Gästen, ebenfalls Teller, Glas und Besteck. Und das alles geschieht, weil die Juden die Ankunft Elias erwarten und dann soll alles bereit sein. Was wäre das für eine Blamage, wenn Elia kommt und es wäre nichts vorbereitet? Viele, viele Generationen von Juden haben so gehandelt und handeln bis heute so. Diese Leute sind bereit und diese Bereitschaft ist nicht nur in der Theorie da, sondern sie wirkt sich ganz, ganz praktisch aus, indem sie den Tisch entsprechend decken. Nicht nur an bestimmten Festen, sondern jeden Tag. Jesus fordert uns auf, bereit zu sein. Bereit, vorbereitet zu sein auf den Tag, an dem er wiederkommen wird. Er sagt im Matthäusevangelium, Kapitel 24, wachet, denn ihr wisst nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Darum seid auch bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Dass wir bereit, dass wir vorbereitet sind, das hat ganz, ganz entscheidend etwas damit zu tun, dass wir unseren Glauben im alltäglichen Leben in die Tat umsetzen. So wie die Juden nicht nur wissen, dass Elia kommt, sondern sich ganz konkret darauf vorbereiten, so soll auch bei uns der Glaube nicht nur Theorie sein, sondern sich ganz praktisch auswirken. Unser Verhalten, das, was wir tagtäglich tun, soll zeigen, dass wir bereit sind, Jesus zu empfangen. Paulus betont hier in unserem Textabschnitt ganz deutlich den engen Zusammenhang der Wiederkunft Jesu mit unserem Glaubensleben. Wir haben so zu leben, dass in unserem Verhalten deutlich wird, dass wir Jesus den ersten Platz in unserem Leben einräumen und dass wir deshalb diesem Lebensziel, wenn Jesus wiederkommt, auch mit Freude und Gelassenheit entgegenblicken können. Das Ziel ist klar. Jesus kommt und wir sollen an diesem Tag unversehrt und unsträflich dastehen. Unversehrt und unsträflich. Ich bin sicher, unser Leben wird sich in sehr vielem ändern Und wir werden zielgerichteter und bewusster leben, wenn wir ständig diese Erwartung bei uns haben, Jesus könnte heute oder morgen oder sehr, sehr bald wiederkommen. Das würde unser Verhalten ganz, ganz entscheidend prägen. Ein entscheidender Maßstab dafür, ob unser Glaube echt ist, ist der Umgang untereinander, der Umgang unter uns Christen. Paulus schreibt, habt Frieden miteinander. Jetzt könnte man denken, Frieden sollte doch etwas sein, wovon man in der christlichen Gemeinde nicht reden müsste. Das sollte doch eigentlich ganz, ganz selbstverständlich sein. Die Mahnung des Paulus an die Thessalonicher damals aber macht deutlich, dass dem leider auch in den besten Gemeinden nicht so ist. In Thessalonich oder in Korinth gab es damals viele Spaltungen und Kleingruppen in der Gemeinde, die sich gegenseitig bekämpft haben und die sich übereinander erhoben haben. Und heute ist die Uneinigkeit von Christen verschiedener Prägung ebenfalls traurige Wirklichkeit, auch hier in unserer Stadt. Und ich denke, dass das ein großes Hindernis ist für die Ausbreitung des Evangeliums. Für mich persönlich ist nicht entscheidend, welcher christlichen Gruppe ein Mensch angehört, sondern ob er Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott und als seinen persönlichen Retter anerkennt. Wenn er damit auf der gleichen Glaubensbasis steht wie ich, dann sind Unterschiede in der Glaubensform absolut zweitrangig. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass das Gebet Jesu hier bei uns in Erfüllung geht. Jesus betet in Johannes 17, Vater, ich bitte auch für die, die durch ihr, der Jünger Wort, an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir nicht nur dem Namen nach Christen sind, dann gilt für uns, was Paulus in Römer 5, Vers 1 sagt. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat mit uns unverdientermaßen Frieden geschlossen. Und deshalb haben wir auch allen Grund, mit unseren Mitmenschen und besonders mit unseren Mitchristen in Frieden und in Einheit zu leben. Auf dieser Basis des Friedens mit Gott. Und für solch ein friedliches Miteinander gilt dann die Verheißung Jesu. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wie solches Frieden halten und solches Frieden schaffen ganz praktisch aussieht und wie das umgesetzt werden kann, das zeigen die folgenden Verse in unserem Text. Paulus schreibt zunächst, vermahnt die Unordentlichen. Dabei geht es nicht nur um äußere Unordnung, dass irgendjemand den Saal nicht recht aufgeräumt hat. In Unordnung zu leben bedeutet vielmehr, dass ein Mensch seinen ihm zugewiesenen Platz in der Ordnung der Gemeinde verlassen hat, dass er anders handelt, als das vorgesehen ist. Denken Sie bei diesem Bild etwa an eine marschierende Gruppe, etwa eine Musikgruppe oder eine Gruppe von Soldaten. Was wäre das für eine furchtbare Unordnung, wenn jeder hinlaufen würde, wo er gerade möchte und wenn jeder die vorgesehene Aufstellung verlässt? Genauso in der Gemeinde. Und da haben wir zuallererst immer wieder uns selber zu fragen. Leben wir so, wie es der Ordnung Gottes für die Gemeinde entspricht? Lebe ich so, dass mein Verhalten mit dem übereinstimmt, was mir Gott in seinem Wort sagt? Wenn wir von diesen Leitlinien Gottes absehen, dann kann gar nichts anderes herauskommen als eine große Unordnung. Unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zeigt deutlich, wohin wir Menschen kommen, wenn wir Gottes Wort links liegen lassen. Leider oft viel zu spät merken die meisten Menschen, dass sie sich durch die Missachtung von Gottes Wort selber unwahrscheinlich große Probleme schaffen. Dass Menschen, die keine Christen sind, sich nicht an Gottes Gebote halten, das ist schon traurig genug. Ein ganz unhaltbarer Zustand aber ist es, dass es Menschen gibt, die sich selber als Christen bezeichnen, die aber selber so leben, dass es ganz offensichtlich dem widerspricht, was Gott in seinem Wort sagt. Und dass diese Leute so leben, das ist nicht ihre Privatsache. Hier sind wir als ganze Gemeinde gefordert, sie auf das hinzuweisen, was Gott will. Wer an diesem Willen Gottes vorbeilebt, etwa in seinem Ehe- und Familienleben oder im Verzicht auf die Gemeinschaft mit anderen Christen oder in der Vernachlässigung vom Bibellesen und vom Gebet, wer das alles vernachlässigt, der steht am Tag Jesu eben nicht unversehrt und unsträflich da. Und deshalb haben wir solche Leute zu ermahnen in der Liebe zu ihnen. Damals und heute gibt es in der Gemeinde solche, die Paulus kleinmütig nennt. Damit sind entmutigte, einsame und depressive Menschen angesprochen. Menschen, die ganz, ganz besonders auf unsere Liebe und Unterstützung angewiesen sind. Die Anzahl der Mutlosen und Hoffnungslosen und die Anzahl derer, die ständig in Angst leben, wächst ständig in unserer Gesellschaft und leider auch innerhalb der christlichen Gemeinde. Erst vor 2 Tagen war auf der Titelseite von Sonntag aktuell unter der Überschrift Reif für den Seelendoktor Folgendes zu lesen. Das Leben wird immer oberflächlicher, hektischer. Die Seele leidet darunter und das zeigt sich auch an körperlichen Beschwerden. Fast jeder 10. Erwachsene ist schon reif für den Seelendoktor. Das sind alles Informationen vom Psychologenverband. Es ist doch wirklich interessant, dass zunehmend Menschen zugeben, wir schaffen es nicht mehr alleine. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen den Seelendoktor. Und sie geben damit dem Recht, wie Jesus uns Menschen sieht. Als Jesus das Volk sah, jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist die eigentliche Not von uns Menschen und das ist der Grund, weshalb heute so viele Leute mit Angst und mit Hoffnungslosigkeit herumlaufen. Wir werden am Leben scheitern und zwar ausnahmslos werden wir scheitern, wenn wir nicht den Hirten Jesus Christus haben. Und wir Christen, wir kennen diesen Hirten Jesus Christus und wir haben deshalb die Aufgabe, unsere Mitmenschen auf diesen Hirten hinzuweisen. Er ist der einzig richtige Seelendoktor, um dieses Wort zu gebrauchen. Wir alle sind herausgefordert, uns mit unserer Zeit und Kraft einzubringen, um anderen neue Lebensfreude, einen echten Lebenssinn und gute Zukunftsperspektiven zu vermitteln. Wenn überhaupt jemand dazu in der Lage ist, dann wir als Christen, weil wir nicht auf unsere eigene Kraft oder Meinung angewiesen sind, sondern weil wir den Reichtum weitergeben dürfen, den Gott uns gibt. Sprechen Sie doch einmal Menschen in Ihrer Familie oder in Ihrer Nachbarschaft ganz konkret auf Ihr Leben an, auf Ihre Lebensziele, auf Ihre Ängste und Wünsche. Und Sie werden überrascht sein, wie viele dankbar sind, wenn Sie einmal mit einem Menschen ganz offen Ihre Nöte besprechen könnten. Und wenn Sie dann auch noch eine gute Antwort auf Ihre Fragen bekommen. Tröste die Kleinmütigen. Wir glauben an den Gott, den Paulus, den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes nennt. Und seinen Trost dürfen wir weitergeben. Vielleicht gibt es auch unter uns jetzt hier Menschen, die Trost und Ermutigung brauchen. Haben Sie den Mut, dann auf Geschwister hier zuzugehen. Es gibt Leute, die sich dann Zeit nehmen und persönliche Gespräche führen. Das muss eine der wesentlichsten Aufgaben innerhalb unserer Gemeinde sein und bleiben. Und was ist das für eine schöne und wertvolle Aufgabe, einem anderen im Auftrag Gottes und in der Vollmacht Gottes so weiterhelfen zu dürfen, dass er herauskommt aus seiner Angst, aus seinen Zweifeln und aus seinen schweren Gedanken und wieder ganz neu erkennt, ich bin viel wert. Mein Leben hat einen Sinn Gott schenkt mir ein festes Fundament, auf dem ich mein Leben bestehen kann und auf dem ich auch Schwierigkeiten durchstehen kann. Ich denke, wenigstens in unseren christlichen Gemeinden und in der Umgebung, in der wir als Christen leben, muss der unmögliche Zustand durchbrochen werden, dass Menschen neben uns zugrunde gehen, ohne dass wir es merken. Oder dass Menschen an ihren Ängsten und Problemen verzweifeln, ohne dass wir eingreifen. Es liegt mit an uns, inwieweit Mitmenschen aus ihrer Isolation und scheinbaren Ausweglosigkeit herausgerissen werden. Wir, und das heißt solche, die Hilfe brauchen und solche, die Hilfe geben, sollten es ganz, ganz neu lernen, offen und ehrlich aufeinander zuzugehen und uns gegenseitig Hilfe und Zuspruch anzubieten. Eine Gruppe, an die uns Gottes Wort recht häufig verweist, sind die Schwachen. Tragt die Schwachen, sagt Paulus hier in unserem Text. Und es ist geradezu unmöglich und hochgradig menschenverachtend, wie in unserer Welt mit Schwachen umgegangen wird. In diesen Tagen sorgt ein Gerichtsurteil, von dem Sie sicher auch schon gehört haben, bei vielen für heiße Diskussionen. In Flensburg wurde bei einem Gericht einem Urlauber Schadensersatz in Höhe von 10% seines Urlaubspreises zugesprochen, weil er während seines Urlaubs in der Türkei im gleichen Speisesaal essen musste wie einige Behinderte in Rollstühlen. Das sei eine sehr schwere Beeinträchtigung seines Urlaubs und deshalb hat er Anspruch auf 10% Schadensersatz. Was ist das für ein verkehrtes Rechtsempfinden und für eine Menschenverachtung? Bei uns Christen muss selbstverständlich ein ganz, ganz anderes Recht gelten und verbindlich sein. Es gehört zu den unaufgehbaren Wesenszügen einer christlichen Gemeinde, dass die Schwachen in ihr Platz finden, und zwar mit Überzeugung, und dass sie nicht nur geduldet werden. Uns gilt die Aufforderung, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Oder im Propheten Hesekiel lesen wir, wie Gott für uns Menschen sorgt. Und dort wird in dieser Aufzählung dieser Versorgung aufgezählt, dass Gott sich dazu verpflichtet hat, als der gute Hirte gerade und speziell für die Schwachen zu sorgen. Und er tut das bis heute. Jeder von uns profitiert tagtäglich davon, dass Gott uns schwache und unfähige Menschen trägt und zum Leben befähigt. Und jetzt sind wir dran. Wie Gott mir, so ich meinen Mitmenschen. Denken wir etwa an die körperlich Schwachen, die es auch in unserer Gemeinde gibt. Manche liegen im Krankenhaus und viele sind daheim und können ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Und sie freuen sich unwahrscheinlich über einen Besuch. Ich habe erst heute Morgen wieder gehört, wie sehr sich jemand darüber gefreut hat, dass ihm meine Frau 2 Stück Kuchen und gute Grüße vom alten Nachmittag am Sonntag mitgebracht hat. Und bei einem solchen Besuch haben wir als Christen den Vorteil, dass wir nicht nur über das Wetter, um die Krankheit herum oder über sonst ein oberflächliches Thema reden können. Außer unserem echten persönlichen Mitfühlen und Mitleiden können wir das Angebot der Hilfe Gottes weitergeben. Wo menschliche Worte oft ins Leere gehen, da können wir Gottes Wort laut werden lassen und es dem Kranken in seine Situation hinein zusprechen. Wo unsere menschliche Kraft und unsere menschlichen Fähigkeiten am Ende sind, da können wir mit dem Kranken zusammen Gott im Gebet um Kraft und um Durchhaltevermögen bitten. Kranke Menschen, auch in unserer Gemeinde, warten auf solchen Zuspruch und sie sind enttäuscht, wenn dieser Zuspruch oder wenn das gemeinsame Gebet dann ausbleiben. Ich möchte Ihnen ein negatives Beispiel aus einem anderen Bereich erzählen, um zu unterstreichen, wie wir es nicht machen sollten. Jan Fehring, vielleicht manchen bekannt, es ist schon einige Jahre her, dass er gesungen hat, ein Gospelsänger. Er hatte sich den Arm gebrochen und musste deshalb einige Tage im Krankenhaus verbringen. Und wie das so läuft, bekam er auch Besuch von einem Krankenhausseelsorger, von einem Krankenhauspfarrer. Und die beiden kamen so über ganz alltägliche Dinge ins Gespräch. Schließlich wusste der Pfarrer nicht mehr, was er sagen sollte und suchte verzweifelt nach einem Thema und fragte dann Jan Fehring, soll ich Ihnen einmal etwas aus der Zeitung vorlesen? Und Fehring antwortete, ich habe eigentlich nichts an den Augen, ich sehe recht gut und Zeitung lesen kann ich selber. Der Pfarrer fragte dann, ja, was soll ich denn dann tun? Und Jan Fehring antwortete ihm, Sie könnten mir doch eigentlich etwas von Jesus weitersagen und mir ein Wort Gottes vorlesen. Da wusste dann leider dieser Pfarrer nicht mehr weiter. Und da sollten wir weiter wissen, was wir zu tun haben. Mit den Schwachen sind nicht nur körperlich Kranke gemeint, sondern auch sozial benachteiligte Strafgefangene und andere Randgruppen unserer Gesellschaft. Wie gehen wir als Christen mit diesen Leuten um? Nehmen wir etwa die Möglichkeit wahr, einen Gefangenen im Gefängnis zu besuchen oder einem Nichtsesshaften mit Liebe zu begegnen, auch wenn das alles andere als leicht ist? Jesus hat gesagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und das sollte für uns Motivation genug sein, entsprechend zu handeln. Oder ein besonders aktuelles, äußerst schmerzliches Kapitel, wie gehen wir mit ausländischen Mitbürgern um? Sind wir bereit, gegen den starken Trend der Ausländerfeindlichkeit freundlich mit diesen Leuten umzugehen und sie als wertvolle Menschen zu behandeln und so klare Zeichen zu setzen, dass wir hier als Christen anders denken und anders handeln als die große Mehrheit unseres Volkes? Ein ganz besonderes Anliegen sind die Brüder und Schwestern, die im Glauben schwach geworden sind. Wenn uns selber klar ist, wie lebensnotwendig und wie ermutigend für uns selber der Glaube an Jesus Christus ist, dann muss es doch eine unserer größten Bestrebungen sein, anderen Menschen zu helfen, wieder oder ganz neu zu einem vollen Vertrauen zum Vater im Himmel zu finden. Paulus bringt in diesem Zusammenhang noch eine letzte Aufforderung. Seid geduldig gegen alle. Dieses Wort alle kommt in diesem Text sehr, sehr häufig vor. Alle Zeit und hier gegen alle. Geduld ist nach 1. Korinther 13 ein Kennzeichen echter Liebe. Ein Kennzeichen echter Liebe, die sich an dem orientiert, was dem Nächsten hilft und was ihn weiterbringt auf dem Weg zu Gott hin oder dann auf dem Weg mit Gott. Solche echte, von Gott gewirkte Liebe wird uns dann auch befähigen, das Gute für das Gute einzutreten. Das Gute zu tun, auch dann, wenn uns das Nachteile oder Spott einbringt. Unser Verhalten muss sich ganz deutlich von dem unterscheiden, was in dieser Gesellschaft als normal gilt. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich immer mehr von dem unterscheiden wird, was in dieser Gesellschaft als normal gilt, weil sich diese Gesellschaft immer mehr von den Werten und Normen des Wortes Gottes wegentwickelt. Jesus fragt auch uns, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Aufforderung gilt heute genau noch so. Und was das Gute und was das Vollkommen ist, das ist alles andere als beliebig. Unter uns Menschen gibt es ja sehr stark die Meinung, jeder könnte selber festlegen, was er für das Gute hält und das wäre dann das Gute. Je nach Standpunkt des einzelnen Menschen ist das dann aber etwas ganz anderes. Gut ist bei den meisten vor allem das, was diesem Menschen selber gut tut, ohne darauf zu achten, was dem anderen Menschen etwas bringen würde. Das aber ist nicht der Maßstab Gottes und es darf deshalb auch niemals unser Maßstab werden. Das Gute, und das legt das Wort Gottes ganz klar fest, das Gute ist das, was mit Gottes Wort übereinstimmt, was ich vor Gott verantworten kann. Das und nichts anderes. Und dafür haben wir einzutreten. Und zwar nicht nur so nebenbei, sondern aktiv und mit ganzer Kraft. Paulus sagt sogar, verfolgt das Gute, jagt ihm nach. Wenn ein Polizeibeamter einen Verbrecher zu fangen hat, dann kann er nicht so lässig hinter dem fliehenden Verbrecher dreintraben. Bei einer Verfolgung sind ganzer Einsatz und ganze Aufmerksamkeit gefragt. Und dieses Wort, jagt dem Guten nach, das verwendet Paulus hier an dieser Stelle. Und deshalb gilt für unser Leben als Nachfolger Jesu, wir haben das Gute zu verfolgen. Das muss zu unserem Lebensprogramm werden, durch das alle unsere Lebensbereiche geprägt werden. Und zwar gegenüber jedem Menschen. Da gibt es keine Unterschiede. Ein ganz beeindruckendes Beispiel, wie es aussehen kann, entgegen aller menschlichen Normalität dem Guten nachzujagen. So ein Beispiel bringt Paulus am Ende unseres Textes. Wenn er schreibt, was man oft überliest, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Da ist es auf einmal nicht mehr nur Theorie, das Gute zu tun. Da war ein besonderer Ausdruck echter brüderlicher Liebe innerhalb der Gemeinde nötig, ohne jede Heuchelei. Da war echtes Christsein gefordert, wenn etwa der Geschäftsmann seinen Sklaven mit dem Bruderkuss grüßen und ihn so als gleichberechtigten Bruder anerkennen sollte. Das war alles andere als normal in der damaligen Gesellschaft. Und deshalb gilt es auch uns heute, keiner soll in der Gemeinde außerhalb stehen, keiner soll dem anderen vorgezogen oder besonders geehrt werden. Nach dem verantwortlichen Eintreten für verschiedene Gruppen innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde spricht Paulus das Glaubensleben des einzelnen Christen an. Und auch die Anweisungen für diesen Bereich haben bis heute überhaupt nichts von ihrem Wahrheitsgehalt und ihrer Aktualität verloren. Paulus schreibt, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Das ist keine billige Aufforderung, immer nur zwanghaft lächelnd durch die Gegend zu marschieren. Paulus spricht hier vielmehr eine Freude an, die ständig da ist, auch dann, wenn äußerlich dafür kein Anlass besteht, wenn wir auch durch schwere Situationen zu gehen haben. Und Paulus schreibt das nicht einfach so leichtfertig dahin, damit er diesen Brief noch gut zu Ende bringt. Er weiß sehr wohl, von was er redet. Er selber hat diese Situation sehr häufig durchgemacht. Er wurde gehasst, verfolgt, ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Und selbst noch aus der Haft schreibt er an die Philipper, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und damit ist schon der Grund unserer bleibenden Freude genannt. Freut euch in dem Herrn. In dem Herrn sollen wir uns freuen. Wir gehören als Glaubende zu Jesus. Und Jesus selber sagt uns im Johannesevangelium, ich liebe euch. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Im Griechischen klingt das Wort für sich freuen ganz, ganz ähnlich wie das Wort Gnade. Und weil es diese von Jesus empfangene Gnade ist, die die echte und bleibende Freude schenkt, deshalb ist diese Freude vollkommen. Und deshalb ist die Freude auch ständig da, weil sie unabhängig ist von Menschen oder menschlichen Gegebenheiten. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass wir das alles wissen und auch schon oft gehört haben. Dass es bei uns aber trotzdem oft so freudlos aussieht. Und da könnte sich einiges ändern. Wir haben allen Grund zu unbegrenzter Freude und das sollten wir so leben, dass es unsere Mitchristen und unsere Mitmenschen, die noch keine Christen sind, deutlich spüren. Diese Glaubensverbindung zu Jesus soll lebendig sein. Das ist sie aber sicher nicht, wenn wir geistlich nur von der Erinnerung an weit zurückliegende Erfahrungen leben. Oder wenn wir von dem zehren, was wir vielleicht vor 10 Jahren einmal in der Bibel gelesen haben. Was ich da gerade gesagt habe, ist keine Theorie, das haben mir immer wieder Menschen so gesagt. Aber machen Sie sich ja mal klar, Sie werden doch auch heute nicht von dem wunderbaren Essen satt, das Sie einmal vor 10 Jahren gegessen haben und an das Sie sich vielleicht mit Recht gerne zurückerinnern. Sie müssen täglich wieder etwas essen, um satt zu werden. Und deshalb ist auch täglich eine neue Begegnung mit Gott nötig. Und das spricht Paulus hier an. Da ist ganz entscheidend das Reden mit Gott im Gebet. Betet ohne Unterlass. Ohne Unterlass. Wenn ich ernst nehme, dass ich ohne Jesus überhaupt nichts tun kann, dann kann ich doch nichts Besseres tun, als in ständigem Gesprächskontakt mit diesem Herrn zu sein und die einzelnen Situationen mit ihm durchzusprechen. Wenn wir uns gelegentlich wünschen, dass in unserem Leben geistlich mehr laufen sollte, dann sollten wir uns vielleicht einmal an die Worte erinnern: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn ich mit Jesus verbunden bin und wenn ich in der ständigen Erwartung lebe, dass er bald wiederkommt, dann werde ich viele Situationen meines Lebens sehr viel bewusster erleben und manche Gaben viel weniger selbstverständlich hinnehmen. Mit der Aufforderung zur Dankbarkeit hier in unserem Text schneidet Paulus einen Punkt an, der auch heute bei uns und auch in unserem Land ganz, ganz im Argen liegt. Es ist völlig unverständlich, warum viele in unserem Land so unzufrieden sind und das, obwohl wir in einem der reichsten Länder dieser Welt leben und viel mehr haben als das, was wir zum Leben benötigen. Aber der Drang nach immer mehr und nach immer Besserem verdunkelt vielen den Blick auf das Gute, das wir haben und was wirklich Grund zu großer, großer Dankbarkeit ist. Ich denke manchmal, dass viele unserer Zeitgenossen nur einmal für 3 Wochen in Somalia oder im Sudan unter den dortigen Verhältnissen leben sollten, um einmal zu sehen, was wirkliche Not heißt und in welcher guten, unverdient guten Situation wir hier leben. Allerdings, Dankbarkeit kann nicht eingepaukt werden. Dankbarkeit ist vielmehr die logische Konsequenz unserer Verbindung zu Jesus. Die logische Konsequenz, dass wir erfahren haben, was er für uns alles getan hat, äußerlich und für unseren Glauben. Sehr häufig wird unter uns Christen die Frage gestellt: Was ist denn der Wille Gottes für mich? In unserem Text gibt Paulus hier eine ganz klare Antwort. Nachdem er von der ständigen Freude, dem unablässigen Gebet und der grundsätzlichen Dankbarkeit gesprochen hat, sagt er: Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das ist der Wille Gottes für euch. Jesus will, dass wir zu frohen und zufriedenen Menschen werden. Er will, dass wir in der ständigen Verbindung mit ihm leben und dass wir dann durch unser Verhalten in dieser Welt auf ihn hinweisen. Er will, dass sich unsere Rettung konkret auswirkt und dass wir nicht nur neu gemachte Menschen sind, sondern auch als neu gemachte Menschen leben. Im 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefs haben wir ja vor einigen Wochen gelesen: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Heiligung bedeutet nichts anderes, als dass ich das, was ich glaube und bekenne, auch tue. Und das gehört zu einem glaubwürdigen Christentum. Paulus spricht neben dem Gemeindeleben und neben dem persönlichen Glaubensleben noch einen dritten Bereich an: das gottesdienstliche Leben. Nicht unsere eigenen Wünsche oder die Traditionen der Kirche sind hier gefragt, sondern unsere Bereitschaft, für das offen zu sein, was Gottes Geist uns in Gottes Wort zu sagen hat. Eine der wichtigsten Gaben des Geistes ist das Weissagen oder, wie es in anderer Übersetzung heißt, die Prophetie. Dabei geht es zunächst einmal überhaupt nicht um irgendwelche neuen Sonderlehren, sondern es geht darum, dass Gottes Botschaft, Gottes Wort ganz konkret und verständlich in unsere Zeit und in die jeweilige Situation hinein verständlich verkündigt wird. So wie Gott das will. So wie Gott das will, auch dann, wenn das manchen Zeitgenossen nicht so recht passen will und sich manche dabei auf den Schlips getreten fühlen. Es ist einfach falsch, wenn heute oft der Beifall der Menschen mehr zum Maßstab der Verkündigung wird als der Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Es wird natürlich immer leichter sein und bei der Mehrheit unserer Mitmenschen auf Gegenliebe stoßen, wenn sich die Prediger des Evangeliums an den Zeitgeist anpassen. Das ist attraktiv. Nur sind das dann keine Prediger des Evangeliums mehr. In diesem Zusammenhang wird erschreckend aktuell, was Paulus im 2. Timotheusbrief sagt. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit wegwenden und sich zu den Fabeln kehren. Diese Worte könnten genauso gut direkt für unsere Zeit geschrieben sein. Und deshalb haben wir alle ganz, ganz ernst zu nehmen, was Paulus sagt. Prüft alles, das Gute haltet fest und von jeder Art des Bösen haltet euch fern. In der Gemeinde Jesu Christi haben nicht nur einige den Heiligen Geist, sondern alle, die wirklich durch den Glauben zur Gemeinde gehören. Und deshalb hat auch jeder von uns, der im Glauben steht, das Recht und sogar die Pflicht, die Verkündigung auf dem Hintergrund von Gottes Wort zu beurteilen und gegebenenfalls zurückzuweisen. Alle die genannten Aufforderungen wären absolut undurchführbar, wenn nicht das gelten würde, was Paulus ganz am Schluss unseres Textes sagt. Was er da sagt, sind nicht nur fromme Wünsche, sondern ganz gewisse Zusagen. Ich selber könnte doch einpacken, wenn ich aus eigener Kraft so leben sollte, wie das hier in unserem Text steht. Ich selber kann nicht ständig dankbar oder ständig fröhlich sein. Ich bin auch nicht in der Lage, ständig richtig zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. Aber ich kann die Gaben Jesu in Anspruch nehmen. Er ist es, der uns Fortschritte im Glauben machen lässt. Und er selber befähigt uns, als Christen so zu leben, wie es seinem Plan entspricht. Wenn Jesus an uns arbeitet und wir das zulassen, dann macht er keine halben Sachen. Paulus schreibt, er heilige euch durch und durch. Heiligen, das heißt, dass Jesus uns ganz auf seine Seite stellt, dass er aus uns neue Menschen macht, die in den Augen Gottes bestehen können. Und das soll durch und durch geschehen, nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche, auch nicht nur ein Etikettenwechsel. Um es mit einem Bild aus dem Handwerk zu verdeutlichen, das hat nichts mit Furnier zu tun. Oder wie es Wilhelm Busch gesagt hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Entweder hundertprozentig oder gar nicht. Wir müssen uns täglich fragen, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich Jesus noch nicht ganz geöffnet habe? Welche Seiten meines Lebens muss ich ihm ganz bewusst ausliefern, dass er sie heiligen kann? Und damit sind wir wieder, wie auch am Anfang, bei der rechten Motivation für unser tägliches Handeln und beim Ziel unseres Lebens. Jesus will uns heiligen, damit wir am Ende unsträflich und unversehrt vor ihm dastehen. Und wir können dieses Ziel erreichen. Wir werden dieses Ziel erreichen, wenn Jesus der uneingeschränkte Herr unseres Lebens ist. Und wenn ich das so deutlich sage, dann hat das überhaupt nichts mit Überheblichkeit zu tun. Wir dürfen unseres Glaubens ganz gewiss sein, weil Gottes Wort uns dazu auffordert. Paulus schreibt die großartigen Worte, getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Und ich möchte besonders die unter uns, die Zweifel haben in Bezug auf ihre Rettung, ermutigen, sich gerade an diesen Worten festzuhalten. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Solche frohmachende Gewissheit über unsere Gemeinschaft mit Gott ist ganz, ganz einzigartig. Bischof Christensen, ein schwedischer Bischof, der viele Jahrzehnte etwa unter Moslems gearbeitet hat, sagt, ich habe in dieser Zeit keinen einzigen Moslem getroffen, der seines Glaubens und seines Heils gewiss gewesen wäre. Vielmehr müssen diese Leute in ständiger Furcht und Ungewissheit ihr Leben verbringen. Liebe Geschwister, wir haben Gewissheit unserer Rettung durch Jesus. Wir haben ein ganz großartiges Lebensziel und deshalb haben wir auch allen Grund, konsequent und gehorsam den Weg bis dorthin zu gehen. Amen.